Willkommen in der Osterwoche. Die Ostererzählung legt am Palmsonntag einen fulminanten Start hin. An diesem Sonntag begrüßte eine enthusiastische Menschenmenge Jesus mit Jubelrufen und Palmwedeln. Das heißt, sie begrüßten ihn wie einen König. Was für eine Aufregung, was für ein Stimmengewirr. Immer mehr Menschen drängen sich am Straßenrand. Es gab fast kein Durchkommen mehr. Wo ist er? Hat ihn schon jemand gesehen? Die Spannung steigt. Da, er kommt, ich sehe ihn. Ich auch, ich nicht. Wo ist er? Und dann, hoch zu Ross, reitet er durch die Tore der Stadt zum Tempel. So zumindest hätte man es vom König erwartet. Jesus aber bevorzugt ein anderes Gefährt. Nicht ganz so hoch, nicht ganz so elegant, nicht ganz so teuer, näher bei den Menschen, nicht abgehoben, das ist ja schon mal sympathisch. Aber da ist noch eine tiefere Bedeutung. Die Menschen, die Jesus da begrüßten, das waren jüdische Pilger. Sie kamen nach Jerusalem, um zu feiern, um sich daran zu erinnern, dass ihr Volk aus Ägypten befreit wurde, dass sie aus Gottes Gnaden leben. Am Donnerstag werden sie Passa feiern. Sie werden zurückblicken auf Gottes befreiende Wirken und sie werden die Hoffnung auf den Messias feiern. Da kommt noch was. Gottes kommende, total und definitiv befreiende Wirken. Sie werden am Donnerstagabend die Vorfreude auf den Messias oder auf Griechisch auf den Christus feiern. Eines Tages wird er kommen und er wird mitten unter uns sein. Diese Menschen standen am Straßenrand, als Jesus in Jerusalem einzog. Als Jesus auf einem Esel daherreiten sahen, dachten sie nicht nur, was für ein sympathischer Kerl und jähes Eseli. So wie sie ihn begrüßten, musste ihre Freude noch von woanders herkommen. Sie tuschelten wohl untereinander, ganz aufgeregt. Gibt es da nicht eine alttestamentliche Prophezeiung, in der ein Esel vorkommt? Wie steht es schon wieder beim Propheten Zacharia im Kapitel 9, Vers 9? Ja, wie steht es denn da?
Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde.
Diese alte Prophezeiung erfüllt sich in der Tochter Zion, das heißt in Jerusalem. Ein König wird einziehen. Woran erkennen wir ihn? An einem Esel? Nicht an einem Streitwagen? Oder auf dem Kriegsross? Es wird kein Feldherr sein, der die anderen Völker unterwirft. Im Gegenteil, allen Völkern verkündet er den Frieden. Gönnt er den Frieden. Seine Herrschaft geht über alle Grenzen, die wir gesetzt haben, hinaus. Es wird jemand sein, der gerecht ist und hilfsbereit und demütig. Wie wird so einer Frieden auf die Welt bringen?
Die Jünger brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel auf das Tier und er setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Andere legten Zweige auf den Weg, die sie von Bäumen auf den Feldern abgerissen hatten. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen: Gelobt sei Gott und gepriesen sei, der in seinem Auftrag kommt. Gesegnet sei das Königreich unseres Vorfahren David, das nun kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel.
Die Menschen, die Jesus auf der Straße willkommen hießen, die ihn feierten mit Tanzen und Singen und Hüpfen und Jubeln, diese Menschen gehörten zu dem Volk, das die Schriften der alten Propheten bewahrte und darauf wartete, dass sich die Verheißungen erfüllten, die Verheißungen von einem Gottesknecht, einem Messias, der im Namen Gottes endlich Frieden schafft. Sie warteten auf dieses neue Reich ihres Vaters Davids. Und sie rätselten, wird es politisch sein? Oder wird es apokalyptisch sein? Wird es gerade so richtig aufräumen, Tabula rasa, Sterne einsammeln, all die Scherben der Geschichte zusammenwischen, ab in den Abfluss, der Letzte schließt die Türe ab. Das war's dann? Es wird auf alle Fälle etwas Definitives sein. Ein Machtwort Gottes, dem niemand mehr widersprechen kann. Es wird ein König kommen, ein König herrscht, und er herrscht, indem er Frieden schafft. Und so wie es tönt, wird er nicht nur für die Juden kommen, sondern, man stelle sich das vor, für alle Völker. Als Jesus auf einem Eselchen in Jerusalem der Tochter Zion einzog, war das erstmal nichts Besonderes. In diesen Festtagen pilgerten Jahrhunderte in die heilige Stadt. Zu Fuß oder auf einem Esel. Doch bei Jesus strömten auf einmal die Menschen herbei. Was trieb sie an? Die Neugier? Neugier allein konnte es nicht gewesen sein. Sie waren ja aus dem Häuschen. Hosanna riefen sie. Sie jubelten. Hosanna. Mit diesem Ruf wurden damals siegreiche Feldherren empfangen, angehende Cäsaren akklamiert, ausgerufen. Gesegnet, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Jesus kommt und mit ihm das Reich unseres Vaters David. Was auch immer das sein wird, es wird uns Frieden bringen, endlich. Ja, Gott hat uns nicht vergessen. Es ist halt schon so, wie es im Psalm 33 heißt, das Wort des Herrn ist zuverlässig. Er ist treu in allem, was er tut. Darüber haben sie sich gefreut. Schön für die Leute damals, schön auch für uns, die wir heute Palmsonntag feiern, die wir uns sozusagen zu den Leuten am Straßenrand stellen, die wir auch staunend, dankbar, fasziniert, jubelnd feststellen, das Wort des Herrn scheint zuverlässig zu sein. Auf das auch wir bekennen und von Herzen rufen können, er ist treu in allem, was er tut. Es ist ein vollmundiges Bekenntnis, zu dem uns die Bibel ermutigt. Vertraut ihm. Seine Worte sind nicht trumpesk, sie sind zuverlässig. Sie halten länger als ein Scheinwerferbühnenlicht lang. Gott ist treu in allem, was er tut. So vollmundig bekennen wir nicht immer. Dazu ist das Leben zu herausfordernd. Das Leben fordert uns heraus. Es fordert auch unseren Glauben heraus. In einem neueren Kirchenlied heißt es, manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts. Manchmal sehen wir Gottes Zukunft, manchmal sehen wir nichts. Manchmal spüren wir Gottes Liebe, manchmal spüren wir nichts. Hier wird die innere Bewegung wiedergegeben, die auch im Evangelium ein Mann beschreibt, der von Jesus herausgefordert wird. Glaubst du, dass ich deinem Kind helfen kann? Fragt er. Und der Mann, Herr, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Zwei Herzen in einer Brust. Und was macht Jesus damit, mit diesem Halbgläubigen? Weist er den Vater zurück? Gibt er ihm ein Ungenügend? Mach erstmal deine Aufgaben, glaube richtig. Nein, er hört sich das an. Den Glauben und den Unglauben und heilt den Jungen. Könnte gut sein, dass diese beiden damals auch am Straßenrand standen, der Vater und das geheilte Kind, und mitjubelten. Sie wussten bereits, dass es bei Jesus nicht um einen politischen Frieden geht. Sie haben einen anderen Frieden erlebt. Auch nicht darum, alles zu einem Ende zu bringen. Im Gegenteil, in Jesus beginnt etwas Neues, wenn er einzieht. Am Palmsonntag zieht er ins Herz des Volkes Israel ein, in ihre heilige Stadt Jerusalem. Und bis heute zieht er in die Herzen von Menschen ein, um diesen Frieden zu schaffen, den die Welt nicht geben kann, der aber sehr real ist, auch spürbar. Ganz tief in uns drin erleben wir bei Jesus die große Befreiung von der Angst, ohne Gott leben zu müssen, ohne Gott sterben zu müssen. Von dieser Angst befreit er uns. Jesus lädt dazu ein, den Vater im Himmel zu vertrauen, auf ihn zu hören. Zu hören, dass wir von dem Grund unseres Daseins geliebt werden, gnädig angeschaut werden, dass er mit uns ist. Auf diese Einladung gibt es zwei gute Antworten. Ja, ich glaube dir. Gott sieht mich freundlich an. Und die zweite Antwort, hilf mir, dies zu glauben. Zieh bei mir ein, auf dass ich nicht mehr allein bin. Schenke mir diesen Frieden, den die Welt tatsächlich nicht geben kann, aber du schon. Liebe Gemeinde, der Einzug Jesu in Jerusalem war keine aufwendige, pompöse Inszenierung. Es gab auch kein Feuerwerk. Es wurden keine Lautsprecher aufgestellt. Keine Posaunenverfahren kündigten den König an. Es glänzten keine von Sklaven polierten Rüstungen in der Sonne. Das Bewegende waren in den Leuten drin und das kam heraus. Die Freude, die sich dort entlud, kam aus den Herzen der Menschen, die eine befreiende Erfahrung machten. Das Wort des Herrn, es ist zuverlässig. Treu ist er in allem, was er tut. Auch wir in der Thomaskirche bekennen diese Treue Gottes. Wir bekennen diesen Frieden, der mit Jesus in uns eingezogen ist. Und wie die Menschen damals am Straßenrand, bekennen wir die Freude darüber lautstark, wenn wir miteinander singen. Und heute machen wir es mit einem neuen Lied. Andrea Niedecker, Matthias Benz, Janik Schweighausen und ich haben den Jahresvers in ein Lied gepackt, damit wir es gemeinsam bekennen und besingen können. Gott vergisst uns nicht. In einem Popularlied gibt es einen Refrain, der kommt immer wieder. Es war uns klar, dass dies der Jahresvers ist. Dieser Satz muss im Refrain sein. Wir waren uns auch schnell einig, dass die Strophen aus dem ganzen Psalm 33 schöpfen sollen, in dem der Jahresvers steht. Wir wollten keine eigenen Sachen reinpacken. Und dann waren wir in vielem nicht einig. Wir haben gerungen um einzelne Wörter und Melodieführungen. Zum Beispiel war ich total überzeugt davon, dass der Psalmbeter beim Blick in den Himmel das Gestirn sieht. Schönes Wort, oder? Gestirn ist doch so richtig pathetisch und erhaben. Passt super zur Ehrfurcht in dieser Stelle des Psalmes, dachte ich. Matthias musste hart arbeiten, um mir diese Idee auszutreiben, um mich mit einer, ich gebe es zu, viel besseren Formulierung zu überzeugen. Ihr werdet es dann merken, wenn wir das Lied singen. Doch zuerst geben wir euch als Einführung einen kleinen Einblick in die Entstehung und unsere Gedanken zu dem Lied. Und da bitte ich jetzt, Andrea, du fängst, glaube ich, an, oder? Ja.
Ich teile ein paar Worte. mich hat einmal mehr der Prozess dieses Stückes begeistert und bereichert. Es war spannend zu ringen um die richtigen Worte und Reime und dabei tiefer in den Psalm einzutauchen. Und gleichzeitig war so viel Freude drin. In jedem Treffen haben wir auch viel gelacht, zum Beispiel über das Gestirn. ich bin sehr glücklich mit dem Endergebnis und hoffe, es kann euch richtig mitnehmen in den Psalm. Mich berührt der Text im Pre-Chorus. Andreas hat ja schon mal gepredigt über den Psalm und da sind mir diese Worte sehr geblieben, den Blick von Gott. Er ist dieser König, er sitzt auf dem Thron, aber er sieht uns gerne an, er sieht uns mit einem liebenden Blick an und so regiert er auch. Und das ist mir darum sehr ans Herz gegangen in dem Lied.
An einer anderen Stelle des Psalms wird verwiesen auf das All und auf die Ozeane. Jetzt, ich habe ein Buch gelesen. Wie schreibt man einen Hit? Nein, das ist nicht wahr. Ich habe ein Buch gelesen und das ist nicht so erstaunlich, aber zwei Dinge waren dabei erstaunlich. Nämlich erstens, es geht um Astrophysik. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, meine Noten in Physik gingen gegen ungenügend. Also nicht so mein Thema. Das Zweite, ich habe es nicht fertig gelesen. Ich habe es nicht fertig gelesen, weil ich erwartet habe, ich finde jetzt da Antworten in diesem Buch. Es war ein Buch von einem sehr bekannten Astrophysiker. Und ich dachte, ja, jetzt kommt der neueste Stand des Wissens, nicht? Und es ist auch ein bekennender Christ. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt kriege ich Antworten, wie das denn ist mit der Schöpfung und so im Vergleich und im Bezug. Leider wird das Buch immer bei den entscheidenden Fragen so ein bisschen übervorsichtig, so unscharf, ungenau. Und das hat mich mit der Zeit schlicht und einfach genervt. Das Kontrastprogramm dazu ist jetzt eben unser Psalm 33. Der Autor führt die Schöpfung als klaren, sichtbaren Beweis für die Verlässlichkeit von Gottes Wort an. Von Vers 6 bis 9 sagt er so zusammengefasst, Gott sprach und das All und die Weltmeere entstanden. Alle Bewohner der Erde sollen sich vor Gott beugen, denn er sprach und es geschah. Er befahl und schon war es da. So einfach. Das ist im Stil von, ist ja klar, sieht man ja. Ist das naiv? Wir wissen heute ja so viel mehr über den Urknall, die Naturgesetze, die Entstehung des Alls und der Weltmeere. Und die Schöpfung ist damit irgendwie entzaubert und überholt, oder nicht? Und dieses Buch hat mir dann irgendwie gezeigt, ja, nicht wirklich. Wenn wir in den ganz großen und den ganz kleinen Zusammenhängen gucken, dann werden wir bescheiden und merken, wir wissen noch längst nicht alles. Es bleibt so viel rätselhaft. Woher wissen denn all diese physikalischen und chemisch relevanten Teilchen, wie sie sich verhalten müssen, damit ein Universum oder ein Weltmeer entsteht? Ein ausgesprochen atheistischer Biologielehrer meiner Schule hat mir mal gesagt, wenn man sich ehrlich mit Biologie beschäftigt, muss man an Wunder glauben. Das hat mich sehr berührt. Schauen wir also entspannt in die Natur und sagen, da siehst du es. Gott sprach und es war da. Sein Wort ist verlässlich. Danke, Vater im Himmel, dass ich dir vertrauen kann.
Und meine Lieblingsstelle ist der Schluss des Liedes. Ich habe ja gepredigt über den Psalm und behauptete damals im Januar, dass der Schluss des Psalmes ganz wichtig ist, denn dort kommt das Gebet zur Ruhe. Alles, was vorher gesagt und bedacht wurde, was er so behandelte, die Freude am Herrn, der Jubel, die Auseinandersetzung mit den bösen Kräften, das Bestaunen der Schöpfung, alles, was ihn so beschäftigt, ist nun draußen, ausgesprochen, und er kommt zu einem Frieden bei Gott. Und so endet auch das recht fröhlich bewegte Lied mit einer tiefen Entspannung. Die letzten zwei Sätze sind es, glaubst du. Bei Gott kommt mein Herz in den Frieden, großes Aufatmen. Und das wurde, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, umgesetzt musikalisch, Andrea, okay, sehr schön. Ja. So, und jetzt seid ihr vielleicht gespannt, ob ihr das mitsingen könnt. Wir werden das in diesem Jahr immer wieder mal machen. Und so feiern wir auch heute den Einzug Jesu in unsere Herzen. Und wir fangen mit dem Jahreslied an. Nachher gibt es noch weitere Lieder. Und wer in dieser Zeit gerne für sich beten lassen möchte, geht hinten in den Raum. Dort warten Katharina und Therese und beten mit euch. So, zuerst aber müssen alle drin bleiben für das erste Lied. Ist gut? Also.